Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Was haben Celonis, Commerce Tools und Hybris gemeinsam? Ganz genau, sie alle setzen auf sehr durchdachte Branding- und Markenarbeit und wurden dabei von Paul Zentner, Inhaber von Brave New Brands, begleitet. In dieser Episode von Artists on Air zeigt uns Paul, warum eine starke Marke viel mehr ist als ein schönes Logo und was SaaS-FounderInnen von Anfang an beachten sollten, um später nicht teuer nachbessern zu müssen. Wir sprechen über sein sehr innovatives Storytelling-Framework, das bereits unzählige Scale-Ups nutzen. Wir sprechen über das Aufbrechen von Silos zwischen Marketing, Produkt und Vertrieb und warum guter Geschmack alleine noch keine Markenstrategie ersetzt. Wenn ihr wissen wollt, was ihr tun könnt, damit eure Brand richtig, richtig stark wird und nicht zum Flaschenhals beim Skalieren, dann bleibt dran, hört rein, hört euch die Insights von Paul Zentner und von mir, Julius Göllner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Herzlich willkommen zurück und guten Morgen, Paul. Hallo.
Hi, wie geht's?
Mir geht's ausgezeichnet, recovered von einer kurzen Grippe und jetzt mit voller Energie in den heute Donnerstag. Wir nehmen am Donnerstag auf. Ich freue mich, dass du da bist, aber bevor wir hier tief ins Thema Branding heute einsteigen, wollen wir natürlich kurz mal hören, wer bist du und was machst du, Paul?
Ja, ich bin der Paul Zentner. Ich bin Geschäftsführer und Head of Consulting bei Brave New Brands. Wir sind spezialisiert auf B2B-Markenentwicklung, innerhalb von B2B auch nochmal spezialisiert auf B2B-Software, SaaS und so weiter. Deshalb sprechen wir auch, deshalb sind wir überhaupt auch in euren Kosmos geraten oder ihr in unseren. Und beschäftige mich mit allen möglichen Firmen, klein, groß, mittel, meistens eher mittel bis groß. Aber ja, das ist mein täglich Brot und freue mich, mit dir darüber zu sprechen.
Jetzt habe ich als Betriebs- und Volkswirt ja auch ein paar Schnittstellen und Erfahrungen mit Marketing gehabt in meinem universitären Curriculum, Paul. Und da waren die Marketing-Leute jetzt immer eher so auf der Retail-Seite. Ja, die hatten Passion für Adidas, für Nike, für Sportwagenmarken, also so für diese richtig aufgeladenen Endkonsumentenmarken. Was hat dich denn in trockene B2B-Software-Themen getrieben? Mit einem kleinen Sternchen natürlich.
Ja, tatsächlich habe ich meine Partner auch im Studium kennengelernt und im Designstudium tatsächlich. Und man träumt natürlich nicht davon, irgendwie SAP-Marken weiterzuentwickeln, sondern weil man SAP nicht kennt als normaler deutscher Student tatsächlich. Vor allem nicht, wenn man im Design unterwegs ist, sondern du willst dann coole Brands wie Nike machen, also Lifestyle-Brands, Entertainment-Brands, da, wo die Geschichten erzählt werden, da, wo es bunt wird. Auf B2B-Software wären wir selbst nie gekommen. Es war allerdings so, dass mein Kommilitone Christian Flaccus war einer der Mitgründer von Hybris oder Hybris Software, die super, super früh dran waren mit ihrer E-Commerce-Lösung. SaaS hieß es damals natürlich noch nicht, weil alles on-premise lief. Das war Ende der 90er, Anfang 2000er und also während unserem Studium, wie gesagt, und das waren damals ein paar Jungs, also wirklich diese Garagengeschichte, sind dann später, wer es nicht weiß, zu einem der ersten, wenn nicht dem ersten 1,5 Milliarden Unicorn geworden und diese ganze Reise haben wir begleitet und da sind wir natürlich in diesen Kosmos gespült worden, Software, B2B, SAP, you name it. Und wir haben gemerkt, das, was wir für die in Anführungszeichen coolen B2C-Brands machen wollen, können wir auf eine Art auch für B2B machen und für Software. Und das hat uns auch anders gemacht. Also das ist auch im Markt total aufgefallen. Also bei allen Events, bei allen Dingen, die wir für Hybris gemacht haben, hat Hybris immer wahnsinniges Feedback auf ihren ganzen Markenkram bekommen. Hey, wieso sieht euer Event so cool aus? Kommt gerade von Adobe, ihr wart besser, obwohl ihr irgendwie ein Hundertstel groß seid, das Budget wahrscheinlich ein Tausendstel ist. Und die Antwort war immer, ja, wir haben da so ein paar Jungs. Und insofern haben wir da schnell Lunte gerochen, dass das funktioniert.
Ja, ihr Lieben, nun habt ihr eine starke Marke aufgebaut bzw. diese erarbeitet und braucht weitere Kunden. Da hilft euch unser aktueller Partner Digitalike. Ihr habt schon ein starkes Softwareprodukt und möchtet nun wachsen? Dann ist Digitalike genau der Richtige, um euch neue Kunden über SEO zu bringen. Digitalike ist eine inhabergeführte SEO-Agentur aus Berlin, die sich auf die SaaS-Branche spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung durch Johannes Giesche und Uwe Roll steht Digitalike für Fairness, Transparenz und Qualität. SaaS-Unternehmen brauchen kontinuierlich qualifizierte Leads, die zu zahlenden Kunden konvertieren. Genau hier setzt Digitalike an. Sie nehmen sich Zeit, um dein Produkt zu verstehen, um deinen Markt kennenzulernen, denn nur so lassen sich die richtigen Keywords finden, die hochwertige MQLs und SQLs versprechen. Viele SaaS-Unternehmen vertrauen bereits auf die Expertise von Digitalike und konnten mit ihrer Unterstützung Traffic und Umsatz enorm steigern. Das Beste, Digitalike bietet dir einen kostenlosen SEO-Check deiner Webseite an. Bist du neugierig geworden und hast Bock? Dann schau auf digitalike.de/artist. Digitalike schreibt man digitalike.de/artist in gewohnter Schreibweise. Viel Spaß euch und hier geht's weiter mit dem Pod.
Jetzt ist von da bis heute ja auch noch einiges passiert, Paul, und ihr habt auch in der Firmierung sozusagen eures Auftritts ein bisschen was geändert. Wir hatten auch schon ein paar Touchpoints in den letzten Jahren auf dem Artist Summit. Vielleicht kannst du uns einmal kurz zusammenfassen, wie war so die Journey in den letzten Jahren und wo seid ihr heute, mit welcher eigenen Brand geht ihr auch heute sozusagen an den Markt?
Ja, genau. Also wir heißen jetzt Brave New Brands, einfach um das Thema Marke ein bisschen deutlicher zu fokussieren, sind aber immer noch owned. Also meine eigentliche Agentur, die gibt's auch immer noch, heißt Schöne Neue Kinder. Damit waren wir auch Jahrzehnte, muss man jetzt schon zum Glück oder leider sagen, am Start. Und Schöne Neue Kinder hat sich halt immer mehr in Richtung Technologie auch weiterentwickelt. Unser Tech-Team ist immer größer geworden. Wir machen B2B-Portale, Websites etc. Und da ist das Thema Marke irgendwann nicht mehr so gut aufgehoben gewesen. Wir haben zwar weiterhin coole Projekte gemacht, aber das verwirrt unser Zielpublikum ein bisschen. Wieso brauchen wir 60 Softwareentwickler, wenn wir Marken visuell im Storytelling und in den Touchpoints weiterentwickeln? Und insofern fanden wir es einen ganz, ganz eleganten Move. Einfach Schöne Neue Kinder kommt ja von Brave New World, dem Roman, und Brave New Brands einfach auszukarven sozusagen als eigene GmbH. Das ist auch schon alles. Das ist so ein bisschen Front to the Customer.
Ich habe dich ja heute eingeladen, Paul, weil das Thema Branding und Brandbuilding letztes Jahr im Oktober sehr überraschend so eines der wirklich am meisten nachgefragtesten war. Ja, wir haben ja auf dem Summit immer so eine Vordefinition von Content Session und dann bewerben sich Leute auf Themen und klar gibt es so die Klassiker im Sales, ja, Outbound und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich immer so ein paar experimentelle Themen und beim Thema Brandbuilding hatten wir vorab gar kein Gefühl, ne? Muss man sagen, weil genau wie du sagst, wahrscheinlich das auch nicht das Number-One-Thema für Software-Company zumindest wahrgenommen ist und wurden dann extrem überrascht, weil eure Session komplett ausgebucht, überbucht war auf der großen Stage. Das heißt, da scheint es ja schon einen wirklich großen Pain zu geben oder zumindest fehlendes Maß an Education und das viele GründerInnen und Marketingverantwortliche bei uns in der Community auch zu beschäftigen. Deswegen freue ich mich heute da mal reinzugehen, aber ich glaube, um da überhaupt mal zu starten, müssen wir eigentlich mal drüber sprechen, was ist denn Marke, was ist denn Brand? Weil ich glaube, da gehen wahrscheinlich die Meinungen schon extrem breit auseinander, beziehungsweise auch gab es vielleicht, hatte der eine oder andere noch gar nicht so viele Touchpoints.
Ja, ich glaube, daher rührt auch das Interesse. Marke geht irgendwie alle was an. Jeder hat eine Marke. Also egal, ob ich eine Personal Brand meine, ja, du hast auch eine Personal Brand, du bist auch auf Social Media unterwegs, Leute haben eine Idee von dir, du stehst für etwas, für manche Sachen stehst du nicht. Also du stehst zum Beispiel wahrscheinlich nicht für gutes Bio-Brot backen, sondern eher für SaaS-Themen. Ja? Und eine Brand hat irgendwie jeder. Dann hat auch jeder irgendwie entweder einen Job, zumindest alle Leute im Artist Summit haben entweder eine Firma oder einen Job, ja, die meisten, wie auch immer der gestrickt ist.
Ja.
Und das sind wiederum Brands. Also dieser Job ist bei meiner eigenen Firma, das ist eine Brand. Oder bei einer Firma von jemand anderem, die auch wiederum eine Brand ist. Und so hat jeder es und niemand kann es aber wirklich definieren, was ist die Marke. Die meisten denken natürlich, die Marke ist mein Logo, meine Corporate Identity etc. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil der Marke. Die Marke ist natürlich eigentlich das, was die Menschen über dein Unternehmen sagen, wenn du nicht im Raum bist. Also eine Mischung aus allen Eindrücken entlang der Customer Journey. Und diesen Organismus, dieses komplexe Bild mal aufzubrechen, war eigentlich das Thema dieser Masterclass. Ob die das vorher schon wussten, weiß ich nicht, aber das Feedback war sehr gut, weil ich glaube, dieses Thema zu entmystifizieren ist sozusagen Aufgabe Nummer eins, damit man weiß, worüber reden wir hier eigentlich.
Das heißt, du sagst, eine Marke ist gar nicht so unbedingt in erster Instanz ein einzelnes Element, optisch, ein Wort oder eine Grafik, sondern ist wirklich so was, also ein Stimmungsbild von, ich nehme an, Kunden und potenziellen Kunden, Interessenten, was die über dein Unternehmen sagen und welche Eigenschaften, Attribute sie, wenn sie drüber sprechen, damit verbinden.
Exakt. Also das ist eben nicht das, was ich sage als Absender. Ja. Also angenommen, nennen wir mal Automarke X. Ja, Automarke X macht seitdem wir Kinder sind Werbung im Fernsehen, super glossy Plakate, alles ist super schick, Autos sind mega designed und du denkst dir ja, heißer Scheiß. Dann kaufst du dir dieses Auto, Marke X, und das geht ständig kaputt. Ja? Ist die Marke für dich dann gut oder schlecht?
Wahrscheinlich deutlich schlechter.
Ja, weil die Marke ist das, was du im Kopf hast. Die haben natürlich einen guten Job gemacht, dass du erstmal interessiert warst und sie haben Begehrlichkeit geweckt. Aber dann kamen andere Eindrücke dazu. Ja? Wie reden deine Freunde drüber? Was hast du für eine Erfahrung? Hängst du mitten auf dem Brenner plötzlich mit einem rauchenden Motor? Ist mir neulich mit einer sehr guten Automarke passiert. Ja, seitdem ist die Marke bei mir schwer beschädigt, muss ich sagen. Und das Gleiche ist ja bei SaaS. Ja. Bei SaaS kann ich schicke Website haben, geiles Marketing, super smarte Sales-Jungs. In dem Moment, wo ich eine Demo mache oder wo ich das Zeug benutze und das ist nicht richtig geil, ist die Marke am Kriseln.
Das heißt sozusagen, der Einfluss auf die Marke, das ist spannend, was du sagst, wird nicht nur bei Interessenten und Prospects definiert, also sozusagen vor dem Kauf, sondern du sagst ganz klar, hey, die Marke wird genauso beeinflusst und getrieben nach dem Kauf bei Bestandskunden und was die für ein Erlebnis haben. Das ist ja ganz spannend, weil per se denkt man erstmal drüber nach, genau im Funnel, Top of the Funnel, Mid Funnel, Bottom of the Funnel, da müssen wir das ganze Markenthema bespielen. Du sagst eigentlich, es geht viel weiter darüber hinaus und es gibt eine zweite Halbzeit, die genauso relevant ist.
Ja, natürlich. Sonst wäre jede Beziehung ja quasi nach dem Kennenlernen vorbei oder wäre dann living happily ever after. Es gibt diese Phasen in der Customer Journey und die werden von verschiedenen Themen beeinflusst. Bevor ich das Produkt benutze, ist Sales und Marketing am Drücker. Ja? Da kann ich als Marketing-Entscheider, C-Level, die tollsten Sachen machen. Und das ist alles wichtig, ja, weil ich muss ja erstmal auf das Produkt aufmerksam werden. Es muss mich überzeugen. Ich muss in sein Universum gelockt werden. Und dann irgendwann habe ich das Produkt in den Händen, also sprichwörtlich gesprochen, und dann fange ich an, es zu bedienen. Dann verliert das Marketing, verliert der Sales an Macht und das Produkt muss für sich überzeugen. Und das bestimmt dann die Brand Experience. Also wir haben quasi vorm Kauf und nach dem Kauf, um es mal zu vereinfachen. Und ich spreche natürlich hauptsächlich immer über Themen, die diese ganze Journey vorm Kauf betrifft, weil ich rede viel mit Marketing, Markenentscheidern und C-Level über dieses Thema Marketing und Sales. Also Marke im Kontext von Marketing und Sales.
Ja.
Wir sagen dann immer, ja, aber vergesst bitte nicht euer Produkt, gerade im SaaS hast du ja ein digitales Produkt, was auch eine User Experience hat. So wie deine Website auch eine User Experience hat. Und dieses Verhalten deines Produkts, nicht nur das Aussehen, sondern auch wie es sich verhält, das bestimmt deine Marke nach dem Kauf maßgeblich.
Das ist ein super Punkt, Paul. Ich würde fast sogar ergänzen, auch vor dem Kauf. Es gibt ja ganz oft auch sozusagen Pricing-Modelle, wo es ein Free-Trial gibt oder drei, vier Wochen, die Leute wirklich schon hart im Produkt arbeiten oder bei Product-Led Growth das Produkt eigentlich auch vor dem Kauf schon extrem stark in die Kommunikation eingebunden ist. Deswegen super spannender Punkt und führt mich direkt zu meiner nächsten Frage, weil wir haben natürlich auch viele technische FounderInnen und uns, die sagen, ja, hey, wir bauen hier ein sehr, sehr starkes Produkt und das hat einen starken Mehrwert für unsere Kunden. Die sind vielleicht in irgendeiner etwas kleineren Industrie und Marke und Brand ist uns gar nicht so wichtig, weil wenn die Leute das benutzen, das hilft bei einem klaren Use Case. Wir brauchen keine Brand oder ist nachrangig gelagert. Warum würdest du sagen, ist denn eine starke Marke, eine starke Brand im Softwarebereich auch oder extrem wichtig?
Ja, da gibt's auch hier mal vereinfacht gesagt zwei Typen. Die einen sind die schon immer ahnen, dass es wichtig ist, weil ihre Vorbilder sind natürlich die Steve Jobs dieser Welt und ich sag mal die Gründer, die jeder kennt. Und die sind meistens längst auf dem Trichter, die Marke ist super wichtig, ja. Also Steve Jobs, auch hier Apple das Beispiel, ja, das ist, die Marke ist durch das Produktdesign ja erst super spannend geworden. Und also das Produkt ist gleich Marke. Und dann das Marketing drumherum ist auch legendär geworden. Aber der Typ Steve Jobs per se war ja auch schon eine Marke und hat eine Brand Experience vermittelt. Diese Customer Centricity, diese User Centricity und dieses Revolutionäre, das zeigt auch wieder, ja, okay, Apple ist klar belegt als Marke. Jetzt bin ich ein Gründer, der nicht so auf Marke abfährt oder auf das Thema, weil es ihm natürlich fremd ist als technisch eher angelegtes Gehirn. Und dann macht er seine Lösung. Die kommt dann auch bei den ersten Kunden gut an, weil sie wahrscheinlich ein Problem löst, ja, besser als andere. Sonst kommt er überhaupt gar nicht erstmal dazu, sich wirklich im Markt zu etablieren. Dann will er aber skalieren und dann will er Enterprise-ready werden und dann will er den nächsten Kunden und vielleicht sogar oder sicher sogar international werden. Und dann merkt er, er kann nicht mehr in jeden Sales Call gehen. Dann merkt er, die Leute, die er anstellt, die ersten 5 waren Champions, die nächsten 10 sind so, passt schon. Und dann braucht er aber 100 Leute und 1000. Und wir haben das halt oft erlebt bei den Firmen, die wir begleitet haben, vom Startup zum Unicorn. Wenn du dann anfängst, richtig zu skalieren, also mit Hunderten pro Monat und dass das mal richtig durch die Decke geht, dann hast du eigentlich nichts mehr so richtig unter Kontrolle, was nach außen kommuniziert wird, wie ihr aussieht. Und das willst du natürlich dann stark, so stark wie möglich machen. Also du musst dich als Founder, eure Grundstory so gut replizieren, wie es geht. Und das dann skalierbar machen. Und dazu ist die Marke da.
Halte ich für total starke Argumente, Paul. Jetzt gibt es vielleicht, um unsere technisch fokussierten GründerInnen noch mehr zu überzeugen, sicherlich auch vielleicht KPIs oder quantitative Effekte, die starke Marken mit sich bringen. Gibt es da Studien, gibt es da Analysen, dass man sagt, okay, starke Marke versus nicht starke Marke hat einen Effekt auf EBIT oder Wachstumsgeschwindigkeit? Gibt es da Zahlen, mit denen ihr Erfahrung habt, mit denen ihr hantiert?
Ja, also Marke ist legendär schlecht messbar per se, ja, weil die Parameter so vielfältig sind. Und du weißt ja, ich kann immer nur messen oder einen Unterschied vorher nachher messen, wenn ich immer nur einen Parameter anfasse, sonst komme ich schon in den Wald. Es gibt allerdings klügere Leute als ich oder Menschen, die da mehr spezialisiert sind und die haben das natürlich alles versucht messbar zu machen. Und früher hätte ich gesagt, google das Thema, aber jetzt sage ich, frag einfach ChatGPT. Und jetzt mal auf B2B bezogen, was bringen starke Marken? Und dann kommen dann so Sachen raus wie 20% höhere EBIT-Margen, 13% höhere Zahlungsbereitschaft, 50% geringere Kundenakquisekosten durch schnellere Sales-Cycles und also bis zu, ja. Und das sind natürlich erstmal so heftige Zahlen, aber dann überleg mal, was es bedeutet, eine starke Marke zu haben. Eine starke Marke zu haben bedeutet, du bist bekannt. Hast einen guten Leumund, ja, auf Altdeutsch gesagt. Also man redet gut über dich, das ist, was ich vorher meinte. Im Kopf der Prospects ist das bereits positiv belegt, ja. Ist ja logisch, dass ich dann einen geringeren Aufwand habe, jemanden zu überzeugen. Ja, wenn ich Vorschusslorbeeren habe, wenn ich weiß, oh, die anderen benutzen das auch. Und das bedingt sich aber alles gegenseitig. Also du investierst in deine Marke smart, also in die ganzheitliche Marken-Experience entlang der Customer Journey. Und wenn du dann auch noch ein gutes Produkt hast, dann gibt das so ein Virtuous Circle, das feuert sich gegenseitig und dann kommst du in diese Sphären, dass du merkst, die Marke lädt sich immer mehr auf und dann kannst du natürlich höhere Preise verlangen, hast du weniger Stress und musst es nicht immer alles von vorne erklären.
Kommt sicherlich aber auch mit einem Preis. Investitionen in eine Marke sind sicherlich, wie du auch sagst, Paul, muss man wohl bedacht vornehmen und überlegen, okay, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wo will und kann ich auch investieren. Und vielleicht ist das ein guter Übergang zum nächsten Themenblock. Ich würde natürlich gerne mal ein bisschen aus dir rauskitzeln, was sind so eure Learnings im Markenaufbau für B2B-SaaS-Companies? Welche Insights, welche Learnings und vielleicht auch welche Fehler können wir anderen SaaS-GründerInnen, die zuhören, mitgeben, wenn sie über den eigenen Markenaufbau nachdenken? Hast du da ein paar wertvolle Tipps für uns?
Ich müsste lügen, wenn ich sage nein. Ja, habe ich. Und das ist auch immer einfacher, als man vielleicht denkt. Also ich rede ja schon die ganze Zeit über dieses ganzheitliche Erlebnis entlang der Customer Journey. Also hier ist mein erster Tipp, nicht in Silos zu denken. In dem Moment, wo eine Firma skaliert, gibt es verschiedene Teams. Ja, du hast dein Produktteam, dein Marketingteam, bei größeren Firmen auch gerne die Unternehmenskommunikation, die super nah am CEO dran ist. Und jeder macht da so sein eigenes Ding. Dann gibt es nochmal eine Abteilung, die macht die Website. Und hier entstehen natürlich lauter Kanäle, Touchpoints, die auf die Marke einzahlen, die aber nicht zusammenarbeiten. Also das Wichtigste ist natürlich zuerst mal sicherzustellen, dass alle auf einem Nenner sind. Also ich habe eine gute Positionierung, eine Idee als Kern. Ja, der sogenannte Markenkern sagt ja, wofür stehen wir, wofür stehen wir nicht. Je spitzer und schärfer das ist, desto besser. Weil so umso einfacher ist es, das zu wiederholen. Und dann kannst du natürlich rausgehen und sagen, so jetzt hier schaffe ich mal eine Wahrheit. Im SaaS ja auch ein großes Thema, Single Source of Truth. Bloß im Thema Marke. Und hierfür benutzen wir erstmal so ein Positionierungsframework. Ja, was ist meine Mission, Vision, kennt man ja. Value Proposition, das ist sozusagen die Basis, auf der alles andere aufbaut. Dann machen wir ein sogenanntes Storytelling Framework. Das haben wir sozusagen erfunden, weil wir dachten, es muss was geben zwischen dieser Positionierung und diesen super komplizierten Sales Books oder Messaging Houses auch genannt, die dann irgendwo auf einem Server oder in der Cloud rumliegen und die niemand wirklich benutzt, weil sie so sperrig und so lang sind. Und so ein Zwischending, so ein Storytelling-Framework sorgt dann dafür, wem erzähle ich was und wie. Und das müssen alle verstehen, damit eben nicht jeder Saley anfängt, seine eigene Story zu bauen, weil das hängt dann sehr vom Talent des Saleys ab. Manche, wir kennen sie, sind hervorragend. Die sollte man auch unbedingt interviewen, wenn man ein Storytelling-Framework macht, weil im Sales steckt eigentlich die Weisheit, ja, nicht im Marketing. Das Marketing sollte auch hier wieder wahnsinnig mit dem Sales vernetzt sein. So, und dann habe ich die inhaltliche Grundlage, Positionierung und Storytelling. Und dann muss ich halt das Ganze verpacken. Dann wird's visuell. Das ist das, was die meisten Leute unter einer Marke verstehen. Wie sieht sie aus? Ja, für uns ist es aber eher so, wie verpacke ich diese Stories? Und wie die Story ist, entscheidet, wie die Marke auszusehen hat. Weil die Verpackung sollte sich nach dem Inhalt richten und nicht umgekehrt.
Hast du mir sehr viele Vorlagen für weiterführende Fragen gegeben, Paul, die mich interessieren. Vielleicht mal zu dem ersten Punkt. Marke muss organisatorisch ganzheitlich betrachtet werden. Im Produkt, auf der Webseite, im Sales und auch im Customer Success. Das klingt natürlich total logisch, aber jetzt bin ich ein Gründer in Early Stage, Mid Stage. Wie schaffe ich das denn organisatorisch? Also habe ich einen Brandverantwortlichen in der Firma vielleicht etwas später und habe ich regelmäßige wöchentliche Meetings zu dem Thema? Mache ich das als Founder am Anfang selber und habe einen Meetingraum? Also ganz, ganz praktisch, wie kann ich das praktikabel week by week in meiner Organisation umsetzen, um relativ zeitig dieses Alignment sicherzustellen?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Du hast natürlich unterschiedliche Interessen. Wichtig ist, dass erstmal alle verstehen, hier geht es um die Brand Experience und nicht darum, irgendwelche Farben einzuhalten. Natürlich ist es nett, wenn wenn, also das verstehen ja die Leute immer unter konsistentem Branding. Ah, cool, auf der Messe in Las Vegas haben wir den gleichen Blauton wie auf unserem LinkedIn-Ad und unserem Büro in Rosenheim. Das ist zwar auch schön, aber das bringt dir keinen neuen Kunden. Was neue Kunden bringt, ist, immer in die gleiche Kerbe zu schlagen, immer mit der gleichen Story. Und das meinte ich vorher, sorry, wenn ich es nicht gut genug rübergebracht habe, weil das, was ich vorhin meinte, diese Single Source of Truth zu schaffen und alle Leute mit an Bord zu nehmen, dass sie das auch anwenden, ist das Geheimnis, damit das aligned ist. Du musst dich nicht wöchentlich treffen auf einen Kaffee und eine Stunde drüber reden, sondern einfach allen klar machen, hey, das so sind wir nicht. So sprechen wir nicht. Das sind unsere Stories für die verschiedenen Zielgruppen. Das ist unsere Story für alle Zielgruppen. So verpacken wir das visuell. Seid ihr alle damit on board? Wenn nicht, let's talk. Ja, vielleicht haben Menschen bessere Ideen, dann sollte das einfließen. Marken sollten super flexibel sein und nicht wie vor 10 Jahren noch so starre Konstrukte. Und dann geht man raus und versucht sich so gut wie möglich dran zu halten. Und vor wichtigen Dingen, ja, Events, ihr macht ja tolle Events, oder vor Kampagnen, sollten sich die Leute in der Tat zusammensetzen. Was machen wir? Aber wenn sie diese Grundlagen haben, müssen sie nicht jedes Mal bei Null anfangen. Hey, wir machen einen Blogpost, wir machen einen LinkedIn-Post, LinkedIn-Ad, wir machen eine Kampagne im Dachraum oder schlag mich tot wo. Und dann habe ich schon mal eine Grundlage und muss nicht immer dieses anstrengende Let's Brainstorm-Spiel spielen, ja, sondern dann kann ich dann in die Sonderlocken gehen im Brainstorming und muss nicht bei den Basics anfangen. Die Basics sollten immer gleich sein, bis sie nicht mehr passen, dann sollten sie verändert werden. Aber ich brauche diese Grundlage, um immer in die gleiche Kerbe zu schlagen, denn wenn ich immer in die gleiche Kerbe schlage, inhaltlich, visuell, positionierungstechnisch, dann wird sie tiefer und tiefer und dann werde ich klar definiert positioniert und stehe für etwas, und das haben alle großen Marken geschafft.
Finde ich sehr spannend und auch ein ziemlich cooles Learning für mich. Das heißt, du brauchst keinen regelmäßigen Joe Fix, sondern du brauchst ein gutes Grundlagenset an Informationen und Education über deine Marke. Und dann können alle auf dieser Basis arbeiten und haben Verständnis. Und dann klar, bei bestimmten Sonderevents, wie du sagst, sollte man sich dann schon nochmal zusammensetzen und überlegen, wie können wir dieses Grundlagenset vielleicht für diesen speziellen Anlass dann irgendwie nochmal umbauen. Heißt wahrscheinlich auch, dass im Onboarding von neuen Mitarbeitenden, dass das auf jeden Fall ein großes Thema sein sollte, oder?
Ja, also das ist natürlich aus meiner Sicht einer der Themen schlechthin. Wo bist du hier gelandet? In was für einem Unternehmen? Ja. Wofür stehen wir, wofür nicht? Wenn du mit Kunden sprichst, potenziellen Kunden, Bestandskunden, was ist die Story? Ja? Ja. Die sollst du dir ja nicht ausdenken. Mach deine eigene draus, aber bedenke, das sind unsere Werte, das ist unsere Positionierung, das sind unsere Themen für die, unsere Argumente, ja, es geht ja um Argumente und Beweise für die Zielgruppen, eben damit nicht dieses Marketing-Blabla wie so eine Schrottladung über den Markt geschossen wird, sondern dass wirklich alle immer sehr präzise das Produkt beschreiben und immer in derselben Sprache, damit keine Verwirrung entsteht und Unsicherheit und Verwirrung ist ja einer der Hauptgründe, warum Kunden das Vertrauen nicht bekommen, vielleicht nicht kaufen wollen, weil sie irgendwie mal das hören. Und wichtig ist halt, dass jeder versteht, dass er Brand Ambassador ist. Jeder, der agiert im Namen des Unternehmens, bestimmt die Brand. Jeder Sales-Mitarbeiter, jede Kampagne, also alles, was zu einem Eindruck führt bei den Zielgruppen, zahlt auf die Marke ein. Und dieses Bewusstsein plus diese Basics, das ist das, was ich propagiere. Und das ist auch nicht teuer, ja, weil wir vorhin über Investment gesprochen haben. Ja. Die alle erstmal auf auf eine Basis zu stellen, kostet erstmal echt nicht viel.
Ja, hast du recht, kostet in der Tat nicht viel. Der zweite Punkt, den du vorhin angebracht hast, ist so diese Verbindung von diesen Basics hin zu diesen kommunikativen, überladenen 40-Seiten-Dokumenten. Ja? Und das ist ja wirklich so. Also das kann ich unterschreiben. Du hast ganz oft so Präsentationen über x Seiten mit irgendwie 18 Bullet Points pro Page und Kommunikation und hast auf der anderen Seite irgendwo einen Markenkern und eine Markenidentität. Da habt ihr gesagt, oder hast du gesagt, okay, es gibt da bei euch ein Storytelling-Framework, was sozusagen dazwischen steht und was vielleicht ein Framework oder eine Anleitung ist, wie man das gut machen kann. Ich bin immer ein Freund von so Fleisch an den Knochen bringen wollen. Hast du vielleicht aus eurem Portfolio einen Kunden, über den wir sprechen können, wo wir sagen können, okay, das ist der Kunde, das ist deren Identität und so haben wir für den Storytelling-Framework aufgesetzt. Das ist da wirklich drin, weil ich glaube, dann wird es sehr, sehr greifbar, wenn wir dafür ein Beispiel haben.
Ja, sehr gerne. Unsere Kunden sind ja B2B, das heißt, sie haben sehr komplexe Produkte, sehr technische Produkte. Und da auch hier wieder der Begriff Storytelling, ja, sollen wir jetzt hier Märchen erzählen? Nein, Storytelling Framework ist nichts anderes als ein Kommunikationsbaukasten. Klingt halt sperrig und langweilig, wir fanden Storytelling Framework irgendwie cooler. Aber am Schluss ist es ein Kommunikationsbaukasten, stellst du dir vor wie ein Lego-Set. Mhm. Die Lego-Steine sind Kommunikationsbausteine, sind Argumente für euer Produkt, sind Beweise für die Leistung eures Produkts, sind Messages, die ihr wollt, dass eure Kunden, eure potenziellen Kunden verstanden haben, wenn sie mit euch sprechen. Und jetzt, ich sag mal zwei Beispiele. Das eine ist ein Software- oder ein SaaS-Unternehmen. Da geht es um semantische Graphen, also hochkomplexes AI-Thema.
Ja.
Weit mehr als irgend so ein KI-Tool, sondern wirklich eine Grundlagentechnologie. Die haben natürlich Stories von A bis Z, also die können dir erzählen von, es gibt ganz wenige Unternehmen auf der Welt, die überhaupt einen semantischen Graph haben, die Googles, Amazons, Metas dieser Welt. Und das ist eine Weltkarte für dein Unternehmen, das ist nicht ein Tool für einen Zweck, sondern du kannst damit literally alles machen, wenn du alle Daten mal zugänglich gemacht hast. Und das macht dir überhaupt erst Daten zugänglich. Und da gibt's halt verschiedene Kommunikationsebenen. Ja, du kannst die Story über die Technologie erzählen, damit Menschen überhaupt erstmal verstehen, womit habe ich sie eigentlich zu tun, damit sie das einordnen können. Und dann hast du diese ganzen Anwendungsfälle.
Ja. Ja,
das sind nochmal andere Lego-Bausteine, sagen wir mal, keine Ahnung, Sechser in Blau. Und dann hast du aber nochmal Branchen. Ja, jetzt wird's nochmal komplizierter. Jetzt hast du da bei semantischen Graphen bist du gleich auch in Government und so. Ja, Defense. Und Geschichten, die also riesige Datenmengen verarbeiten müssen, weil sie an Ländern hängen und Gesundheitswesen etc. Da hast du wieder Stories, dann hast du aber auch Retail-Stories. Retail hat wieder Sub-Stories. Und damit du da nicht komplett dich im Wald verläufst, brauchst du einfach dieses Lego-Set und zwar nicht so, dass es wie von deiner 5-Jährigen oder 2-Jährigen völlig durcheinander gewirbelt wurde, sondern wie von so einem Lego-Nerd geordnet.
Das heißt, du hast so sehr aufgeräumte Schubladen, die nach Farben und Größe geordnet sind und baust dann damit sehr, sehr gezielt quasi, nutzt diese Bausteine sehr gezielt in diesem Framework, ja?
Genau, jetzt stell dir vor, du bist ein Sales-Mitarbeiter oder jemand im Marketing und ihr habt etwas Bestimmtes vor, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Landingpage zum Thema Retail und wie kann ich da meine Lösung propagieren. So, dann gehe ich zum Baukasten und sage, okay, ich habe Retail, ich will die Lösung an einem bestimmten Use Case, ja, zum Beispiel Recommendations erzählen und habe hier schon Bausteine und muss jetzt nicht anfangen, im Unternehmen mir irgendwelche Experten zu suchen und die interviewen oder mir irgendwas aus dem Punkt ziehen, sondern ich habe bereits einen Startpunkt. Und dann sage ich, hier fehlt mir noch die Grundstory, was sind wir überhaupt? Ja, was ist ein semantischer Graph? Was ist semantische Intelligenz? Ah, cool, da habe ich hier noch so einen großen Block, den kann ich vorweg oder hinten dran stellen.
Ah, okay.
Und jetzt ist die eigentliche Arbeit schon passiert und ich muss nur noch, die Pflicht ist erfüllt, jetzt muss ich nur noch die Kür machen. Bisschen netter ausformulieren, ein bisschen Kundenansprache, je nachdem, in welchem Kanal das gerichtet wird, Social Media, woanders vielleicht ein bisschen anders und habe mir halt wahnsinnig viel Arbeit gespart, zum einen, also Effizienz und zum anderen die Effektivität ist gegeben, weil ich wieder in die gleiche Kerbe schlage, im Idealfall wie meine Kollegen im Sales und Marketing.
Das finde ich super spannend, weil ich bin jetzt nicht im Marketing tätig, aber habe ich so bis jetzt wenig gesehen. Das heißt, du sagst, es gibt da wirklich eine Art, ich vereinfache das jetzt mal komplett, Google Sheet mit unterschiedlichen Layern und Layer 1 ist, sage ich mal, wirklich, wie du sagst, so Grundlagen, was sind wir überhaupt? Da gibt es wirklich Textbausteine, die da vorzufinden sind. Und dann gibt es vielleicht ein Layer 2, wie du gesagt hast, vielleicht ICPs, also geordnet nach Branchen. Das ist ja wahrscheinlich der größte Fall vielleicht bei, wenn du nicht Vertical SaaS machst, dass du sagst, okay, du bist vielleicht in unterschiedlichen Branchen, dann hast du je Branche Textbausteine, die vielleicht den Mehrwert für Unternehmen in dieser Branche darstellen und dann vielleicht sogar nochmal runtergebrochen auf Personas oder Accountgrößen, SMB, Enterprise, und da gibt es dann auch nochmal Bausteine, sodass man wirklich, wie du sagst, wenn man ein PDF bauen will, eine Landingpage bauen will, einen Messestand, dass man da einfach reingeht und sagt, okay, das ist mein Anlass, ich nehme jetzt die vier Bausteine zusammen und habe schon mal eine kommunikative Grundlage in Form von ganz, ganz klaren Texten, Wörtern und Messages.
Ja, exakt so ist es. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr eure Website gebaut habt und was da für Diskussionen gab.
Natürlich aber, genau nach diesem Prinzip, Paul.
Ja, genau, aber vielleicht kann ich so auch anschaulich machen. Jeder hat, glaube ich, schon mal bei einem Website-Relaunch mitgemacht oder bei einem Website-Projekt, wo es ja genau darum geht, was sind eigentlich unsere Produkte, was sind unsere Lösungen, welche Industrien haben wir, welche Stories haben wir über uns, wo kommt was hin? Im Endeffekt ist eine Website nichts anderes als eine Repräsentation dieses Baukastens, bloß ich habe ihn halt meistens nicht, sondern fange dann an, wild zu diskutieren, Post-its auf Whiteboards oder auf Miro rumzuschnipsen, und das nehmen wir vorweg. Ja. Deshalb haben wir es auch tatsächlich gar nicht mal so für die Markenentwicklung erfunden, sondern erfunden haben wir es damals für Website-Projekte, weil es immer wieder die gleichen Diskussionen gab.
Absolut.
Egal, ob wir mit einem Startup geredet haben oder mit einem Konzern, ja, Reifegrad komplett unterschiedlich und allen sind die Schuppen von den Augen gefallen, so, wow, das ist ja ein Gamechanger, vielen Dank. Und das kostet dich dann eine Woche Arbeit oder zwei und dann hast du einfach einen Quantensprung erlebt, was die Klarheit deiner Messaging-Blocks angeht. Und du kannst Dinge, ja, eine Website, eine Kampagne, ein Sales-Deck einfach viel einfacher bauen. Gute Dinge haben wir einfach beibehalten und nicht so gute Dinge zur Seite fallen lassen. Und Storytelling-Framework war eins der Killer-Apps im übertragenen Sinne.
Bin ja mal ein großer Freund von Ownership. Wer ownt denn das Storytelling-Framework in einer Early-Stage-Company und wer ownt das Framework in einer Growth-Company? Also wer darf da Adaptionen vornehmen, wer darf da Texte ändern, wer darf die Struktur da verändern, wo liegt es?
Werfen wir es ruhig mal gern in einen Topf mit der visuellen Marke auch, ja, also das würde ich gerne jetzt mal gemeinsam betrachten, weil das ist so das Yin und Yang, ja, wie sehe ich aus, was erzähle ich, so wie wenn ich Menschen begegne, ich kann nicht anders, als ihn auch nach seinem Äußeren zu beurteilen, ja, das menschliche Gehirn ist nicht dazu gebaut, Dinge zu trennen, es sind immer alle Eindrücke. Wie riecht der Mensch? Wie bewegt er sich? Was erzählt er? Wie sieht er aus? Außer ich habe natürlich kein Bild. Und insofern ist eine Marke auch, kann nicht getrennt werden. Also deshalb würde ich es auch jetzt hier nicht trennen, sondern du hast dein visuelles Storytelling-Toolkit, auch Corporate Design kann man es auch nennen. Klingt halt sehr starr, aber du hast den visuellen Part, du hast den inhaltlichen Part. Und wer das ownt, ja, die Leute im Unternehmen, die sich dazu berufen fühlen, das ist meist das Marketing, das macht Sinn. Manchmal heißen die Abteilungen anders. Im Idealfall hast du natürlich bei unserem Kunden Celonis, gibt es den sozusagen Brand Papst, ja, ist auch ein ehemaliger Partner, Kollege von mir. Und die haben das halt super ernst genommen zum Beispiel. Und das siehst du auch, ja, da sieht alles gleich aus, also das sieht alles großartig aus, weil die Wichtigkeit verstanden ist. Und hier gibt es einen, der wirklich auf C-Level-Ebene verantwortlich ist für das Thema Brand. Das ist der Idealfall. Haben halt viele Firmen nicht. Und deshalb muss jemand genug Macht bekommen, damit er auch Dinge durchsetzen kann. Ja, es bringt nichts, wenn ich irgendwo sitze und verantwortlich bin, aber keine Sau hält sich dran. Sorry. Deshalb am besten jemand, der das wirklich vertreten kann und der auch ein bisschen Durchsetzungsfähigkeit hat. Weil natürlich will jeder machen, was er will. Aber ich glaube, gute Grundlagen gemeinsam zu schaffen, dass jeder auch eine Ownership mit dran trägt, ist wichtig, damit es jeder auch verkörpern will. und dann halt schauen, dass man auch diese Brand Governance, dieses Brand Management gut hinbekommt und das durchs Unternehmen steuert.
Das heißt, wenn auf Founder-Ebene, weil die vielleicht in unserem Beispiel vorhin eher technologisch angehaucht sind, aber denen die Wichtigkeit klar ist, dass nicht angesiedelt werden kann, macht es wahrscheinlich in einer größer werdenden Firma auf jeden Fall unter einem CRO Sinn, der auf die wesentlichen Abteilungen Marketing, Sales, Customer Success einmal durchgreifen kann, Paul, oder Produkt wahrscheinlich ja.
Und darunter also Produkt, aber. Genau, das ist sozusagen genau. Die Königsdisziplin. Also wir haben auch für Celonis oder Commerce Tools zum Beispiel auch Produktdesign gemacht oder machen es auch immer noch zum Teil, damit eben die Marke auch im Produkt spürbar wird und nicht nur, hey, die Farben stimmen, sondern das Produkt verhält sich von der User Experience her, wie sich eure Marke verhalten sollte. Ja. Und das kann natürlich nicht jemand irgendwie dritte Linie Marketing dem Produkt Lead vorschreiben. Ja, der sagt dann, wer bist du und was willst du von mir? Ciao. Sondern im Idealfall hast du jemanden, der markenaffin ist, sei es in der Kommunikation, im Marketing, aber mit einem guten Draht in den C-Level rein, der dann auch wirklich versteht, ich helfe dir da, Gehör zu bekommen.
Jetzt habe ich dieses Framework von euch, sag ich mal, zum ersten Mal gehört. Ich bin natürlich jetzt auch kein Markenexperte und die ganze Zeit in dem Kontext unterwegs. Aber wo würdest du sagen, was macht euch als Brave New Brands noch einzigartig? Wo habt ihr einen Edge? Warum sollte man vielleicht auch mit euch arbeiten? Es gibt sicherlich auch weitere Branding-Agenturen oder Leute, die sich in diesem Themenfeld auch auskennen. Aber was macht euch einzigartig?
Gute Frage, ja. Ich glaube, die Mischung. Also wir haben definitiv kein Monopol auf Kreativität und Talent. Ich würde zwar behaupten, wir haben überdurchschnittlich viel davon, aber das haben andere auch. Haben die anderen auch über 20 Jahre Erfahrung in der Markenentwicklung von B2B-Software? Da wird es dann schon eng. Und dann haben wir natürlich aus dieser Erfahrung heraus und der Expertise diese Methoden entwickelt, die wir replizieren können. Das heißt, wir fangen nicht ein Markenprojekt an und so künstlerisch, hey, lass mal coolen Shit machen, mal schauen, ob was hängen bleibt, sondern wir gehen da sehr strukturiert vor. Das wissen unsere Kunden extrem zu schätzen. Das geht relativ fix auch. Da musst du jetzt nicht ein Jahr lang rumeiern, sondern es sind die ersten Schritte, Discovery, Positionierung, Storytelling sind ein paar Wochen. Dann wird es visuell, dann wird designed, also das Ganze verpackt, sind nochmal ein paar Wochen. Und nach 2-3 Monaten hast du wirklich eine sauber aufgesetzte Brand. Und dann muss Brand Management und Governance besprochen werden. Wir machen auch sehr viele Brand Audits vorweg, wo wir wirklich bis auf jeden Touchpoint alles unter die Lupe nehmen. Wo seid ihr gut? Wo seid ihr noch nicht so gut? Was sind die Hebel, die wir anfassen können, um euch auf das nächste Level zu bringen? Und ich sag mal, diese Gesamtgemengelage aus all diesen Faktoren macht uns relativ besonders, würde ich sagen. Aber es gibt sicher auch andere Top Brandfirmen, be my guest, aber wir sind schon nicht schlecht.
Also ich wollte gerade sagen, im B2B-Software-Bereich, im Dachmarkt fallen mir da weniger ein, aber es gibt sie wahrscheinlich, deswegen, aber danke für die Ausführung. Jetzt würde ich vielleicht im letzten Teil aber nochmal so ein bisschen an deine Erfahrung heran wollen. Du hast jetzt viele Kunden gesehen, vielleicht auch viele Prospects. Was sind denn so Fehler, die GründerInnen zum Thema Marke ganz oft machen, die wirklich wehtun, die Geld kosten, die Zeit kosten, wo du als Experte sagst, ey, das muss doch nicht sein. Das sind so wirklich klassische Fehler.
Ja, also einer der häufigsten Fehler ist, zu spät zu erkennen, wie wichtig das Thema ist.
Weil, das klären wir heute, das ist schon mal gut.
Am Anfang wird halt unterinvestiert und dann muss überinvestiert werden. Das kannst du dir eigentlich sparen. Also wie oft ich schon Gründer erlebt habe, die so, Marke, ich lasse mir einfach von meiner Freundin ein Logo machen und passt schon. Fein, ja. Wie gesagt, also für die ersten Schritte, why not? Dann merken sie allerdings relativ spät, oh shit, jetzt sind wir größer geworden und jeder macht, was er will. Ja, dann muss ich das alles wieder einfangen. Also es ist natürlich einfacher, von Grund auf etwas aufzubauen, als wenn schon überall auf dem Grundstück irgendwelche Holzhütten stehen oder Minenhochhäuser und dann zu sagen, hey, wir wollen aber einen stimmigen Komplex errichten, dann musst du abreißen und umbauen. Und neu bauen ist immer einfacher als umbauen. Insofern glaube ich, dieses dieses Thema von Anfang an ernst nehmen, investieren halt, was auch Sinn macht für deinen Businessplan. Niemand sagt, du musst da overinvesten, aber du solltest halt dir der Ernsthaftigkeit des Themas früh bewusst werden, weil je später, desto teurer. Der andere Fehler ist, also der klassische Fehler ist dieses Silo-Denken. Ja. So, hey, da sitzt jemand im Marketing, ihr macht da schöne Bildchen, jemand anders schreibt schöne Texte, alles ist irgendwie professionell gemacht, Haken dran, aber es entsteht keine Experience daraus. Ja. Das verfängt nicht am Markt, weil es nicht alles als ganzheitliches Erlebnis entlang der Customer Journey erlebbar ist, sondern es sind einzelne Silvesterraketen. Also wie langweilig ist ein Silvester im Himmel in der Großstadt zu schauen und jeder macht so seine einzelne Rakete an.
Ja.
Es sind lauter so puff, puff, puff und es sind, keine Ahnung, was kostet in Berlin das Feuerwerk von jedem, könnten wir jetzt ChatGPT fragen, sage ich jetzt mal 20 Millionen. Wenn du das alles zusammennimmst und sagst, hey, hier, geile Feuerwerksfirma, hier sind 20 Millionen, damit kannst du ein Erlebnis schaffen, was du nie wieder vergisst. Und das ist der Unterschied zwischen isolierten Puffs und Pangs und einem konzertierten, orchestrierten Erlebnis.
Herrliches Beispiel. Sehr gutes Bildnis, Paul, finde ich.
Ist mir gerade gekommen, habe ich noch nie erzählt. Den muss ich mir sofort aufschreiben.
Das ist in der Tat wirklich sehr, sehr cool. Also total verstanden und würde ich genau so unterschreiben. Und auch deine Abrissanalogie finde ich auch sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass manchmal gar nicht mehr möglich ist, alle Leute einzufangen, die dann schon für 2-3 Jahre im Unternehmen rumlaufen und ihre Geschichten erzählen und dann auch sagen, wir machen das schon immer so und es funktioniert. Wieso soll ich denn das jetzt ändern? Ja, also ich glaube, da gibt es manchmal vielleicht auch einen Tipping Point, wo es dann fast oder sagen wir mal sehr, sehr schwierig wird und nahezu unmöglich, dann grundlegende Kommunikation auch zu ändern. Daher, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Du hast jetzt schon, sage ich mal, Celones interpretiere ich als die Formulierung der Brand Pubs als ein sehr, sehr gutes Vorzeigebeispiel für starkes Brandbuilding genannt. Gibt es aus deiner Sicht noch so 2-3 weitere, wo du sagst, hey, im Dachraum, liebe ZuhörerInnen, schaut euch das mal an, die machen das wirklich gut über alle Kanäle, Website, Kommunikation, Auftritt auf Messen, das ist stimmig, das ist wirklich gut. Hast du noch so 1-2 Best Practices für uns?
Da würde ich jetzt ungern welche rausgreifen tatsächlich, weil habe ich zwar schon.
Jetzt ist der Zug ist abgefahren, jetzt kannst du noch 2 weitere nennen.
Ja, am liebsten mache ich es mit Unternehmen, die es so nicht mehr gibt. Hybris zum Beispiel war das beste Beispiel. Warum? Das klingt jetzt auch ein bisschen egozentrisch, aber wir durften alles machen und wir hatten die volle Macht. Und dadurch konnte dieses Feuerwerk, das wir gerade beschrieben haben, einfach immer gezündet werden an allen Touchpoints. Celones ist mir gekommen, weil das Thema einfach so unglaublich ernst genommen wird. Ich will jetzt nicht einfach unsere Kundenliste runterrattern. Und ich habe jetzt so top of mind auch nicht Unternehmen, die nicht unsere Kunden sind, wo ich so wahnsinnig begeistert bin. Ich weiß, später kommt bei euch immer noch so eine Restaurantfrage, ja?
Ja.
Da ist mir tatsächlich was eingefallen, auch zum Thema Branding. Ich glaube, dass das Thema von außen eine Marke zu bewerten, ist immer schwierig. Man muss in dem Sales Cycle, also man muss sich für etwas interessieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will mir etwas kaufen, eine Software für Projektmanagement und recherchiere da mal ein paar Wochen lang, dann kannst du das gut beurteilen, weil dann kriegst du all diese Touchpoints mit. Ich schaue mir ja nur alle Touchpoints von unseren Kunden an oder potenziellen Kunden, wenn ich so ein Audit mache.
Ja, hast du recht.
Weil ich bin kein Prospect. Und nur der Prospect weiß, wie fühlt es sich an, mit dem Salesy zu sprechen, danach vielleicht auf einer Messe auf die Marke zu treffen, danach auf die Website oder davor auf die Website zu gehen, Produktprobe-Abo zu haben, Demo, whatever. Und dieses gesamte Erlebnis, das hast du nur, wenn du wirklich in the market bist, für zum Beispiel
Projektmanagement Tools, ne?
Oder du willst dir eine neue Kamera kaufen, dann merkst du erstmal, was das bedeutet. Deshalb will ich das jetzt gar nicht so beurteilen.
Finde ich völlig fair und ich glaube, es zeigt auch deine Professionalität, dass du da jetzt nicht einen Schnellschuss machst und sagst, hey, um das wirklich sehr gut und detailliert beurteilen zu können, muss ich die Touchpoints sehen. Ja, wir sind halt jetzt nicht im TV unterwegs, wo die Leute irgendwie Super Bowl-Ads machen, sondern die Brand entsteht im B2B-Software, genau wie du sagst, halt über ganz unterschiedliche Touchpoints.
Vielleicht noch einen Punkt.
Gerne.
Mir ist noch eins eingefallen, was ich bezüglich der Fehler loswerden will, ist das Thema Geschmack. Mhm. Weil das ist auch wirklich sehr verbreitet, dass eben Gründer nach ihrem Geschmack die Marke machen. Ja, was gefällt mir? Und das würden sie ja bei anderen Themen nicht machen. Gefällt mir der Code oder nicht, sondern der Code muss funktionieren. Ja. Genauso muss eine Marke funktionieren. Ich glaube, das kann man jedem mitgeben. So, verlass dich nicht nur auf deinen Geschmack, frag andere und überleg, eine Marke muss etwas leisten, die hat Jobs zu erfüllen. Ja. Sie muss Aufmerksamkeit erzeugen, Differenzierung, Verständnis, Vertrauen schaffen, überzeugen. Also die hat echte Aufgaben, wie ein Tool. Und wenn sie das nicht erfüllt, aber dir super gefällt, dann ist ja schön für dich, aber du wirst damit halt nicht erfolgreich.
Geschmack ist ein super Thema für meine letzte Frage, Paul, in diesem heutigen Gespräch.
Jetzt kommt's.
Wo kann man denn in München, wo du wohnst, oder in der Umgebung von München, wo kann man denn sehr geschmackvoll essen gehen?
Gute Frage. Da ich deinen Podcast kenne, denke ich mir immer so, shit, was würde ich denn da sagen? Weil irgendwie, ich bin ein alter Münchner, das ist alles so ausgenudelt. Gibt zwar immer wieder coole Lokale. Ich würde jetzt mal etwas Exotischeres nehmen.
Gerne.
Und zwar war ich neulich Skifahren. Und mir geht es ja um die Experience, um die Gesamtexperience. Und auch um Überraschung. Also was im Branding ja auch immer super funktioniert, ist überraschen. Ja. Das ist eine sehr starke Emotion. Und ich weiß nicht, fährst du Ski oder Snowboard?
Ja, Snowboard.
Ja, und du kennst ja dann in den großen Skigebieten gibt es 50 Hütten.
Ja, genau. Ja.
Und dann vielleicht googelt man noch, welche ist nicht ganz so scheiße. Und das ist alles, entweder sind die halt so pseudo-edel, ja, oder so Massenabfertigung. Also eigentlich ist die Experience immer so, geht so. Und ich war in Meierhofen und bin dann auf die Schneekarhütte geraten. Und die wurde mir jetzt gar nicht besonders empfohlen, das war wirklich eine Überraschung. Die war nicht so super, super, super schickimicki, aber auch nicht Massenabfertigung, sondern sah schon von außen gut aus. Drinnen hat man dann gemerkt, wow, da wird irgendwie professionell gearbeitet. Die haben eine offene Küche, da ist irgendwie Zug dahinter. Die haben Gerichte, die gehen schnell, Gerichte, die dauern länger. Das Personal berät dich tatsächlich wie in einem guten Restaurant, aber es kostet jetzt nicht wahnsinnig viel mehr, obwohl die natürlich den ganzen Shit da hoch, das ganz an der Spitze, am Gipfel des Berges. Das heißt, da hat alles gestimmt, Preis-Leistung, und das Essen war unglaublich gut. Und das mit diesem netten Personal und diesem angenehmen Ambiente ist eben die Gesamtexperience, die da entstanden ist. Und nichts hat jetzt quasi beim Thema Food auf einer Hütte mit Schnee so eine Brand-Reputation wie die Schneekarhütte in Meierhofen. Deshalb, alle, die innerhalb von 2 Stunden auf dem Berg sein wollen und in München und Umgebung sind, fahrt nach Meierhofen. Man steht auch wenig an im Lift. Dann schaut, dass ihr auf die Schneekarhütte kommt und probiert euch durch die Karte. Das ist fucking amazing.
Herrlicher Abschluss für diese Folge. Erstens, eine Premiere in Meierhofen, haben wir noch keinen kulinarischen Tipp. Und zweitens, glaube ich, das Thema Brandbuilding nochmal sehr gut transferiert in einen Nicht-Software-Bereich. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit am heutigen Tag und die super wertvollen Insights. Ich freue mich, dich im Oktober wieder auf dem Summit zu sehen und sage ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum Summit oder früher hoffentlich.
Hoffe ich auch. Bis dann, Paul. Mach's gut.
Ciao, mach's gut, Julius.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Und hier herrscht einfach nur noch große Vorfreude. Im gesamten Artist-Team und Artist-Circus-Team heißt es, nur noch 4-mal schlafen bis zum Circus am Freitag. Wir freuen uns megamäßig auf alle, die kommen. Über 1000 Leute haben sich angemeldet. Dies wird rappelvoll bis auf den letzten Platz. Wir werden viel Spaß haben. Um 8.30 Uhr öffnen die Tore. Ab 10 geht der Content los und es wird gehen wie im letzten Jahr bis spät in die tiefe Freitagnacht hinein. Berlin wartet auf euch. Wir sind gespannt. Wir freuen uns und sagen Tore auf für den Artist Circus 2025 diesen Freitag in Berlin. Bis dahin, ciao, ciao.